Schaubefehl wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen. Ist immer gut, wenn man einklatscht für einen Podcast und der Hund sich dann erschreckt. Bei einer neuen Ausgabe vom Schaubefehl-Podcast, wo der liebe Herr André Hecker und der weniger liebe Herr Matthias Holm sich gegenseitig zwei Filme zuschustern, die die jeweils andere Person nicht kennt. Ich bin eben dieser nicht so freundliche Matthias Holm und am anderen Ende des digitalen Studios sitzt oder beziehungsweise steht der liebe André Hecker.
Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Du bist im Grunde ja nur, also du bist nicht der liebe Matze Holm, wenn du mir wieder Filme gibst, die irgendwo was mit Singen zu tun haben. Das wollen wir mal festhalten. Ansonsten kann das auch variieren.
Ja, wir warten mal bis zum Ende der Folge ab. Aber bevor wir zu den nächsten Filmen kommen, müssen wir uns noch ein bisschen durch was arbeiten. Nämlich durch Wölfe und Spinnen, vielleicht auch durch Wolfsspinnen, wer weiß das schon.
Das gibt's doch, oder?
Ja, die gibt es. Unter anderem in Dungeons and Dragons. Wupp, wupp. Aber ich habe dich nach Irland geschickt. Du durftest dich mit einem irischen Eroberer auseinandersetzen, der gerne Wälder gerodet hat. Und das fanden Wölfe nicht so geil.
Kann ich verstehen, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mir einen Film angeschaut, der bei mir schon doch jetzt länger auf der Watchlist war und du mich jetzt erlöst hast mal wieder.
Bitte.
Nämlich, Dankeschön. Nämlich Wolfwalkers aus dem Jahr 2020 von den Regisseuren Tom Moore und Ross Stewart. Die gehören einem Filmemacher-Kollektiv an oder einem Studio, namentlich, ja.
Cartoon Saloon.
Wie hieß es denn? Cartoon Saloon, genau, dankeschön. Cartoon Saloon. Ich habe es mir extra noch gemerkt, weil es so catchy klang. Und dann habe ich es natürlich, jetzt ist mir entfallen. Ich war irgendwo gerade bei Animaniacs, weiß nicht warum.
ist auch catchy.
Auch catchy. Ja, die beiden haben Wolfwalkers gedreht. Ein Film, der exklusiv bei Apple TV Plus im Abo läuft, den es auch nicht physisch gibt, zum Leidwesen vieler bestimmt, und der in Deutschland auch keine FSK-Freigabe hat, denn die muss man sich nicht holen, wenn man nur digital released, wie zum Beispiel Apple und Netflix. Aber ich hätte mal gesagt, den Film, mal so rein ganz pädagogisch betrachtet, hätte, glaube ich, so eine FSK 6, glaube ich, bekommen.
Ja, so. Wenn ich an die anderen Filme denke, Song of the Sea hatte zum Beispiel, glaube ich, auch eine 6.
Ja, das macht, glaube ich, auch Sinn. Der Film hat auf Letterboxd eine 4,1 von 5 Bewertung und auf der IMDb eine 8,0 von 10. Also die Lorbeeren waren dort oder sind dort schon entsprechend groß. Der Film hat knapp 12 Millionen US-Dollar gekostet, angeblich. Es ist eine Estimation von Box Office Mojo, weil die offiziellen Zahlen wohl nicht bekannt gegeben wurden. Aber es ist bekannt, was er eingespielt hat im Box Office, denn er hat ja nämlich auch Limited Kino Releases bekommen. Aber sehr limited.
Ja, aus einem bestimmten Grund.
Die zudem auch noch von Corona überschattet waren. Und das, also bei uns in Deutschland lief er ja gar nicht, er lief aber im Ausland eben und hat 1,2 Millionen eingespielt.
Na, immerhin.
Immerhin. Naja, und der Rest ist dann bei Apple ins Abo gelaufen. Ja, bevor wir da reingehen, einmal der Plot zur Verfügung gestellt von Google. Nein, es ist der klassische Infobox-Text, meist ja reingestellt vom Verleih. Die junge Robin reist mit ihrem Vater Bill nach Irland, wo der Jäger das letzte Wolfsrudel aus einem Wald nahe Kilkenny vertreiben soll. Als sie die freigeistige Map kennenlernt, deren geheimnisvoller Stamm sich Erzählungen zufolge nachts in Wölfe verwandelt, ändert sich alles. Die beiden Mädchen werden beste Freundinnen und sie müssen versuchen, das Wolfsrudel und Maps Mutter vor der britischen Imperialmacht zu retten. Was habe ich erwartet? Im Grunde zwei Dinger, beziehungsweise einen Gegenstand habe ich erwartet. Einen Gegenstand, nämlich, dass ich eine Taschentuchbox brauchen werde und einen Film mit sehr viel Herz und sehr viel Tier-Jerking hier da. Ich habe einen Film
besser erwartet. Besser Tier-Jerking als Tier. Jerking.
Wow. Der mich auf jeden Fall irgendwie emotional mitnimmt, der irgendwie schön ist, der irgendwie ergreifend ist. Ja, so in die Richtung. Das habe ich mir erwartet. Und ja, zum Film. Man kann ja schon sagen, es ist schon an sich, so mal rein, die ganze Prämisse ist ja schon eigentlich so eine recht typische aus Feinden werden Freunden-Geschichte erstmal. Ganz, ganz nieder runtergebrochen. Mhm. Der Film nimmt dazu halt auch so eine sehr, muss ich sagen, auch sehr ernste Grundhaltung ein. Mhm. Geht halt um diese zwei Mädchen. Die Robin ist halt so angehende Jägerin, beziehungsweise steht unterm Scheffel ihres Vaters. Ihre Skills sind ausbaufähig, aber so, sie kriegt halt eingebläut, so alles, was im Wald lebt, ist der Feind. Schießt auf alles, was sich bewegt.
Und sie ist halt ein Mädchen, ne? Eigentlich, sie darf ja eigentlich nicht mitjagen.
Genau, das kommt dazu. Schon mal Fun Fact, in dem ersten Skript war sie auch ein Junge. Mhm. Das wurde später geändert, weil das dann irgendwie mit dieser Freundschaft nicht so funktioniert hat, wie die Regisseure das wollten oder die Drehbuchautoren. Genau, und das ist untypisch, aber sie will halt auch irgendwie helfen. Also sie hält ja auch die Säuberung des Waldes, nennen wir es mal, ganz pragmatisch, für was Gutes, ne, weil das natürlich ihr eingebläut wird. Ja, recht schnell merkt man aber auch als Zuschauer, so irgendwie, also richtig böse ist es alles gar nicht, was da passiert. Da gibt es zwar ein paar Wölfe, aber ja, die sind halt auch nur pisst, weil da die Menschen ihren Wald abfackeln wollen und abholzen. Und das kann man ja auch irgendwie verstehen. Und zudem halt, ja, gibt es, wie gesagt, diese Map.
Math wird das Math. Ausgesprochen.
Math, Map, Mob.
Mob. M-A-E-B-H wird es geschrieben.
M-E-B-H.
Oh, nur mit E, okay.
Ja. Die ist ein Wolfsmädchen, allerdings jetzt nicht irgendwie einfach nur von Wölfen großgezogen und verhält sich so wie einer, sondern wir haben es in der Beschreibung ja auch schon im Plot schon gehört. Die besitzen eine alte Gabe, sich, wenn sie einschlafen, in Wölfe zu verwandeln. Sie und ihre Mutter eben. Aber die Mutter, die schläft den Schlaf der Gerechten, die macht quasi Winterschlaf, denn sie scheint irgendwie im Wolfsgewand mal nicht mehr wiedergekehrt zu sein. Die Mutter pennt halt in so einer Höhle, ist ein bisschen Totoro-mäßig auch, finde ich, und wacht halt nicht mehr auf. Und die Tochter will halt rausfinden, ja, wo ihre Mutter denn eigentlich steckt. Und wie gesagt, und gleichzeitig lernen sich halt diese beiden Mädchen kennen. Und auch da natürlich erst die Gegensätze sorgen dafür ordentlich Reiberei, aber doch schnell merkt dann auch Robin, okay, Moment, irgendwie, das ist alles gar nicht so, wie das gesagt wird, ne? Also es ist diese typische Geschichte eben, dass man, wenn man mal genauer hinschaut, wenn man mal zuhört, wenn man sich das Gegenüber mal anschaut, dann findet man plötzlich raus, man ist ja gar nicht so weit voneinander weg und kann sich ja plötzlich sogar verstehen. Quasi das Gegenteil von Twitter, der Film. Und deswegen, ja, das klassische Grundkonstrukt, wie gesagt, ist jetzt nicht neu, aber es ist wirklich sehr, ja, sehr spielerisch, sehr, sehr verspielt aufbereitet. Aber wie gesagt, immer mit so einer Ernsthaftigkeit. Also, was mir recht schnell aufgefallen ist, der Film besitzt halt jetzt nicht so einen klassischen Comic Relief, wie es zum Beispiel gerne eben Pixar oder Disney machen. Es gibt nicht den einen Sidekick, mal abgesehen vielleicht von diesem Habicht oder was es sein soll, von diesem Raubvogel, der so ein bisschen die Rolle einnimmt, aber auch der ist ja nicht albern. Nee. Also der sorgt ja eher für so auch für, also ein Bindeglied. Es gibt kein Comic Relief, keinen Sidekick, der jetzt da irgendwie für Slapstick sorgt oder irgendwelche dramatischen Momente dann mit einem lockeren Spruch auflöst oder so. Das gibt's halt hier nicht. Also Wolfwalkers ist schon ein sich sehr ernster Film.
Ja.
Und das passt halt auch zu der ganzen Animation und so weiter. Die ist zwar, wie gesagt, verspielt, die ist sehr liebenswürdig, die ist detailliert, die ist sehr bunt, zumindest in Teilen. Aber alles ist auch eben sehr, ich fand den sehr mystisch irgendwie. Es hat sowas von alten Sagen und es ist ja auch diese, ist ja ein Teil dieser Irish Folk Reihe eben. Ich kenne die anderen Filme eben seit von denen nicht. Kenne sie nur vom Namen, hab sie nicht gesehen, aber es ist ja der dritte Teil einer Reihe, die sich eben so um irische Sagen und Mythen dreht.
Der erste Teil ist Geheimnis von Celts, also die Wölfe, die Bösen. Der zweite ist Song of the Sea, den habe ich dann tatsächlich gesehen auch. Mhm. Der ist auch ganz, 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 ganz großartig. Mhm. Und das hier ist dann der Abschluss der Irland-Trilogie von Tom Moore.
Genau, und also die anderen muss ich auf jeden Fall auch mal gucken, jetzt definitiv, kann ich schon mal vorweg sagen, aber ja, jedenfalls, der Film bleibt dann auch in diesem doch eher. Also er nimmt das auch ernst, er nimmt das Setting ernst, er nimmt diese Sagen ernst und er nimmt auch eben diesen Konflikt ernst, denn letztendlich, wie gesagt, geht's ja dann nicht nur vor allem um dieses Freund wird Feind, beziehungsweise Feind wird Freund, sondern vor allem auch diese Diskrepanz ganz stark zwischen Eltern und Kindern. Denn zum Beispiel der Vater, eben Bill, im Original ist gesprochen von Sean Bean, der hat halt auch so eine ganz starre Weltsicht, weil sie ihm halt auch eingebläut wird. Denn man denkt am Anfang halt erst, ja okay, es gibt halt diesen Konflikt, also die Wölfe sind die Bösen, zumindest denken das die Menschen und überhaupt, ne, und hin und her. Und dann erst so zur Mitte des Films wird dann der eigentliche Antagonist eingeführt, nämlich Lord Protector Cromwell, ein Mann Gottes, der dort die Zügel in fester Hand hat. Und man lernt dann, dass eben dieser Lord Protector diese Stadt ganz hart im Schwitzkasten hat. Und jeder, der nicht irgendwie sofort spurt und tut, was er will und was die Krone will und überhaupt, der wird sofort in Ketten gelegt. Das heißt, man lernt dann recht schnell, dass Bill, der am Anfang so als ja starker Jägersmann und so da eingeführt wird, eigentlich selbst nur ein Teil eines großen Zahnrads ist, der sich halt mitdrehen muss. Und wenn er das nicht vernünftig tut, dann gibt's auf den Deckel. So. Und damit ist dann auch erst wirklich so der richtige Antagonist im Film gesetzt. Und den fand ich auch schon ziemlich, der ist schon ziemlich dark so. Ja. Den fand ich echt bösartig.
Liegt übrigens daran, dass das sehr, sehr viel, gerade was sich um Cromwell handelt, nur mal auf Fakten basiert. Es gab diesen Menschen wirklich und der Film spielt in einer Fantasy-Version natürlich, aber in Kilkenny. Und der hat Kilkenny eingenommen und in deren Wäldern ganz viele Wölfe umgebracht und die Menschen da unterjocht. Also das ist schon erstaunlich nah an dem, was wirklich passiert ist. Wobei, ich kann das ja auch schon mal sagen, ich habe Tom Moore und Ross Stewart interviewt zum Film. Und die meinten auch, es ist mit dem ein bisschen schwierig, je nachdem, wo in Irland du bist, wenn du die Leute fragst, was ihr von Cromwell haltet, kann es der schlimmste Mensch aller Zeiten sein oder ein absoluter Volksheld.
Okay. Lassen wir es dabei. Geiler Typ. Weg mit den Wölfen. Ja. Kurze Irland-Anekdote.
Oh ja.
Habe ich schon mal von meinem Besuch in Kilkenny berichtet in diesem Podcast?
Nein, aber ich bin unfassbar neidisch. Im Februar 2020 hatten wir eine Irlandreise geplant.
Schade.
Dann hau mal raus, Kilkenny.
Ich war mal in Kilkenny und schon ewig her war ich, keine Ahnung, Anfang 20. Und wir sind angekommen, haben so eine Rundreise durch Irland gemacht mit dem Leihwagen und quasi so immer, also jede Nacht ein anderes Hostel. Immer tagsüber eine Zeit verbracht in irgendeinem Ort, weitergefahren, wieder woanders gepennt, weitergefahren, jeden Tag woanders. Und dann waren wir in Kilkenny. Sind angekommen. Das Erste, was man natürlich in jeder Stadt macht, wenn man Anfang 20 ist, man hat erstmal einen Pub. Und natürlich, wir so nach Kilkenny gefahren, dachten so, Alter, mega. Jetzt können wir gleich in den Pub gehen und bestellen in Kilkenny.
Ein Kilkenny.
Ein Kilkenny. Ist ja mega witzig.
Da, ich hab noch nie mehr. Da, darf ich raten? Sie hatten keins, weil ihnen das zu dumm ist.
Fast. Wir also da rein, zur Theke. 3 Kilkenny bitte. Alle in diesem Laden, das war so Orgel-Music stops playing, alle in diesem Laden gucken uns so an. Der Wirt verzieht die Augenbrauen und fragt nur, German? Wir so, ja. Alle so, oh Gott. Naja, nein, er war ganz lieb und meinte dann so, pass auf.
Macht man nicht.
Vergleich, wenn du hier einen Kilkenny bestellst, dann ist es, als ob du in Deutschland einen Oettinger kaufst.
Okay.
Und ich so, okay. Und er so, das ist halt ein Exportbier. Das exportieren wir zu euch und andere Länder, weil ihr das halt gerne sauft. Aber wir finden das alles scheiße. Das trinkt er, also selbst, also in ganz Irland, nicht mal in Kilkenny, trinken Irländer Kilkenny. Die trinken auch in Kilkenny Guinness. So wie überall in Irland. Kurz blamiert.
Das ist okay.
Dann 3 Guinness bestellt, alles war wieder gut. Also merkt's euch, kurz Bildungsauftrag erfüllt. Wenn ihr mal ein Kilkenny sein sollt in Irland, spart euch die Blöße. Wird nur exportiert. Niemand in Irland trinkt Kilkenny. Habt ihr was gelernt. Zurück zum Film. Genau, also die Charakter gab's ja wirklich. Wie gesagt, ist ein extrem finsterer Bösewicht. Den finde ich auch echt stark porträtiert. Der wurde zudem ja auch noch so ein bisschen dann auch dieses, ja, nicht nur Gesellschaftskritik, auch Religionskritik. Ne, er kämpft ja, also seine letzten Worte im Film sind so, ne, für den Herrn und so. Also extrem auch Glaube mit drin. Alles muss nach strengen Regeln, Glaube befolgt werden und gelebt werden. So jeder, der abweicht, wie gesagt, wird gemartert.
Und
das kommt da recht schnell raus.
Mensch ist ja geformt nach Gottes Ebenbild. Deswegen sind Tiere dem untergeordnet.
Ja. Und alles, was nicht gezähmt werden kann, muss getötet werden, ist seine Wortwahl im Film einmal. Genau. Zähmen oder töten. Und ja, wie gesagt, dann auch entspinnt sich das Ganze, spitzt sich das immer wieder zu, auch im Film. Ich fand auch, der Film hat ein extrem gutes Pacing. Der hängt halt nie, weiß aber trotzdem auch, wann er mal kurz zur Ruhe kommen muss. Weil ich finde ihn schon auch sehr spannend, fast durchgehend. Er hat eine extrem krasse, eine steile Spannungskurve, die er echt wieder aufzieht, weil er immer eins drauflegt. So, du weißt halt, dass diese Situation sich zuspitzt. Du hast halt die Mutter, die irgendwie nicht mehr aufwacht. Du hast halt dann diesen Cromwell. Du hast ganz viele Stationen, die sich immer wieder gegenseitig aufbauschen. Aber der Film weiß eben auch, wenn er mal kurz wieder zurückkommen muss und dann mal kurz wieder auch mal sich eine Pause gönnt. Aber er schafft es eben auch diese fast 2 Stunden, da wirklich eine sehr stringente Story zu erzählen, in einem guten Tempo. Und ich fand dann auch diese, also zum einen fühlt er sich halt so nahbar und gritty an, weil halt die Probleme, die da quasi angesprochen werden, halt auch gleichzeitig irgendwie so Allerweltsprobleme sein können oder sind. Und auf der anderen Seite hast du halt aber dann auch eben diese Überhöhung durch dieses Fantasy-Elemente eben, ne, durch die Verwandlung in Wölfe, durch dieses Träumen. Aber ich fand, das war so Hand in Hand erzählt. Also das mochte ich sehr gerne. Der Film hat das irgendwie, fand ich, sehr gut hinbekommen, diese Bräuche mit halt diesen Mythen und Fantasy irgendwie zu verbinden. Und es wird auch nicht hinterfragt. Also, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Es gibt ja dann den Moment zum Beispiel, wo dann eben die Robin selbst halt auch zum Nachtwolf wird, wenn sie schläft. Und der Vater entdeckt das ja dann, aber er ist halt gar nicht sauer. Also, er ist nicht sauer, sondern verwundert. Also, er hinterfragt das irgendwie gar nicht, sondern dieser Zustand oder dieser Umstand wird irgendwie auch so in dieser Welt angenommen. Das fand ich irgendwie, hat das irgendwie gut gematcht, sowas, weil es wäre super konträr gewesen, beziehungsweise hätte das noch eine Erklärung bedarf im Film, auch noch so, oh mein Gott, was ist das? Also der Einzige, der quasi immer von irgendwie Hexerei und Witchcraft spricht, ist halt der Cromwell. Alle anderen sind halt so, ja, okay.
Ist halt ja, es ist halt so eine Art magischer Realismus, der mit diesem ganzen Folklore-Ding und sie haben sich ja auch bei den Werwölfen bedient, durchaus.
Ja, klar, in dem Sinne ja, nur halt ein bisschen cuter.
Der Grund tatsächlich, es tut mir leid, aber ich habe halt das Interview jetzt nochmal gelesen und es
alles gut.
Ist halt so schön, das alles nochmal rauszuhauen. Es gibt auch in der irischen Folklore gibt's auch Wolfswesen, die aus Menschen gemacht, die eigentlich Menschen sind. Das ist ursprünglich ein Fluch von St. Patrick.
Ah, okay.
Und das sind relativ normale Waldbewohner, die den Menschen auch teilweise den Weg durch den Wald weisen. In deren Folklore. Und ihnen ist aber beim Drehbuchschreiben aufgefallen, sie brauchen irgendwie einen Weg, damit Robin halt besser die Sicht der Wölfe versteht. Mhm. Und deswegen haben sie haben sich auch super gefreut, dass ich aus Deutschland komme, weil sie dann noch mit mir kurz über Märchen geredet haben.
Okay.
Und dann meinte er, dass der Werwolf-Mythos kommt ja sogar irgendwie so halb aus Deutschland. Ich weiß nicht, bei Ende mit Schrecken hattet ihr auch eine Folge dazu, ne?
Ja.
Und da haben sie sich dann bedient und meinten, okay, bei uns sind die Wölfe zwar nicht böse, aber dieses Weiterverbreiten durch einen Biss, das nehmen wir aber mit, weil es einfach dann diesen Drehbuchpunkt einfacher macht.
Ja, okay, verstanden. Ja. Ja. Ja, das funktioniert auch dann am Ende, weil es auch da wieder ohne, im Finale, ne, kommt das ja zu tragen, auch da wieder so ohne große Erklärung einfach funktioniert. Das ist halt dann ein Plotpoint, der ist dann schon gesetzt und dann funktioniert das auch ohne große, um das Zuschauer zu erklären, wo es her jetzt kommt. Genau. Ja. Das fand ich halt auch. Und ich fand zudem auch, der Score ist fantastisch.
Oh, ich liebe den.
Der Score ist wirklich super. Wurde übrigens nie veröffentlicht. Den gibt's nicht zu kaufen oder so. Den haben sie nicht.
Ja. Nee, alleine wenn ich an Running with the Wolves denke, ist halt
instant
Gänsehaut.
Ja, natürlich der Major-Point, aber auch, dass dieses Main-Theme, dieses sehr ruhige, ist super. Immer wenn es irgendwie eine kleine zwischenmenschliche Szene gibt, aber auch der treibende Score im Finale, so diese ganze Spannungsaufbau, super. Also Score ist wirklich fantastisch. Ich musste auch teilweise so ein bisschen, ich hatte ein bisschen Prinzessin Mononoke-Vibes hier und da.
Oh.
Wenn zum Beispiel dann die Meth da auf ihrer Mutter die Flucht antritt, dann aus der Stadt nach der Gefangenschaft, hatte ich irgendwie kurz so ein bisschen Mononoke-Vibes.
Sehe ich.
Und deswegen, und ja, also, und dann plus halt dieses coole Finale, wo die ganzen Wölfe dann anfangen, diese Fallen zu stellen und dann die so ausspielen, natürlich in ihrem Habitat so quasi den Wald gegen sie einsetzen, auch alles richtig super. Ich war nur beim Ende so ein bisschen, ich war erst ein bisschen stinkig, dass der Film so endet, wie er endet. Aber ich war dann doch irgendwie ganz versöhnlich, weil das Ding ist halt, der Film endet sehr kleinteilig. Aber letztendlich ist die Geschichte ja auch kleinteilig. Also der Film findet halt, jetzt ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ich will jetzt alles spoilern, aber der Film findet natürlich jetzt keine Lösung für große Probleme. Der Film bietet jetzt keine Conclusion, wie sich alle Parteien auf der Welt plötzlich verstehen können und so. Und es gibt jetzt nicht die den einen Paukenschlag, dann ist alles toll. Sondern der Film findet letztendlich ja nur eine Lösung für seine Hauptfiguren. Aber es ist echt, es ist aber eigentlich auch genau richtig so, oder es ist okay, weil genau diesen Fokus legt er ja von Anfang an. Denn die Geschichte ist ja eigentlich sehr kleinteilig. Es ist ja, es findet ja alles quasi auf so 500 Quadratmeter, nein, nicht mal weniger. Nee, weißt du, was ich meine, ne?
Also, Stadt und Wald halt, ne?
Der Film findet so an zwei Grenzen statt, und das war's ja. Und der Fokus liegt ja von Anfang an auf den Hauptfiguren, eben um Meth, um Robin, um den Vater. Und da endet er auch mit. Und das ist okay. Es gibt eben nicht die große Conclusion, ja. Also er macht halt, wie gesagt, noch Türen auf, wie diese Unterdrückung, den Glauben, Religion. Und die werden nicht alle geschlossen. Und ich war erst so, stört mich das? Aber eigentlich nicht, weil es nicht Teil, also es ist nicht Aufgabe dieser Geschichte, das zu lösen. Mhm. Denn diese Geschichte dreht sich eben, der Ankerpunkt sind die Figuren und ihre kleine heile Welt oder die Welt, die sie heil halten wollen, so rum. Und die macht er zu und das ist auch in Ordnung. Deswegen war ich dann mit dem Ende eigentlich im zweiten Gedanken doch ganz versöhnlich.
Ich glaube, das reicht auch in dem Sinne, als dass die Intention dahinter relativ klar ist, warum diese Elemente im Film sind, warum dieses krasse Glaubending dahinter ist, warum dieser Konflikt zwischen Mensch und Natur drin ist. Der wird halt nicht komplett gelöst, aber die Figuren lösen ihn für sich. Und ich glaube, das reicht tatsächlich für ein, was es ja letzten Endes auch durchaus ist, für einen Kinderfilm. Ja. Damit Kinder die Moral überhaupt verstehen. Und ich finde, das reicht dann auch irgendwo.
Ja, ich sag ja. Also der Film behauptet auch nie, zu keinem Zeitpunkt, dass er mehr als das möchte. Mhm. Er macht die zwar auf, diese Sachen, aber er thematisiert sie ja jetzt auch nicht in der Tiefe, wo du dann sagen würdest, okay, wenn du jetzt schon den Weg gehst, dann musst du jetzt aber auch zu Ende führen, sondern jeder Strang führt ja immer auf einen der Hauptcharaktere zurück.
Ja.
Und von daher fand ich es dann auch wirklich in Ordnung, es so enden zu lassen. Ja, absolut. Also, muss wirklich sagen, ist echt wirklich ein herausragender Film. Hat mich wirklich super unterhalten, hat mich mitgenommen. Ich fand's auch lustig. Du hast was versteckt, habe ich dann gemerkt. Beziehungsweise in der Recherche noch gelesen. Nämlich, dass ja Robin, die heißen ja mit Nachnamen Goodfellow.
Mhm.
Ein Charaktername ist angelehnt aus ein Sommernachtstraum.
Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt in dem Moment, wo du es gesagt hast, so. Warte.
Dachte ich mir, Matze versteckt in jedem Schaubefehl irgendwo eine Anleihe.
Habe ich nie drüber nachgedacht, aber ja, stimmt.
Und ist mir auch voll aufgefallen, hab's mal nachgelesen, stimmt auch, bei einer Stunde 23 hört man einmal den Wilhelm-Scream. da fallen zwei Soldaten in so ein Erdloch bei diesen Wolf-Fallen und dann, ja, ist er wieder da, der gute alte Wilhelm-Scream.
Wie niedlich sind bitte die Wölfe?
Das ist auch so geil, weil sie halt so diese zwei Facetten haben. Wenn es halt brennt, wenn der Busch brennt, im wahrsten Sinne des Wortes, sehen sie halt aus wie unfassbare Bestien mit leuchtenden Augen und fletschenden Zähnen. Und wenn aber alles cool ist und sie hinter sich sind, dann sehen sie halt aus wie kleine Babywelpen.
Ja, sie sind so unfassbar
cute. Selbst die Mutter, diese 8 Meter große Wolf, so brrr. Aber sobald dann alle Gegner quasi wechseln, ist sie so, na, hi, was geht ab? Das fand ich halt so geil. Aber das ist ja genau das, was der Film ja auch sagen will.
Ja.
Ja, das sind halt nicht primär Monster.
Ja.
Sondern sie werden nur zu Monstern, wenn sie sich verteidigen müssen, genau wie es halt ein Mensch auch tun würde, beziehungsweise ein Mensch tut es halt auch andersrum, wenn er angreift. Aber weißt du, was ich meine? Also dieser Stil und das meine ich auch mit dieser Ernsthaftigkeit. Du hast zwar so dieser Animationsstil ist halt sehr verspielt und auch mal niedlich. Du hast auch diese Szene, wo sie dann so, wo Robin und Meth so ein bisschen sauer auf sich sind und dann schmollen sie so ein bisschen und so. Das ist fast schon so echt so fast so Ghibli-Niedlichkeit drin. Aber das schwankt dann halt immer auch sehr schnell um, wenn es wieder brenzlig wird. So. Also der hat so beide Seiten, der Film hat so zwei Seiten, die er da zeigt. Und das passt halt ja auch sehr, sehr gut dazu, dass eben nicht alles einseitig ist und dass du eben hinter Fassaden gucken muss und so weiter. Ja, das fand ich auch total, total gut. Und eine Sache, die habe ich auch gelesen, das fand ich auch super spannend, weil kurz vorm Finale, wo es dann zu brenzlig wird, flüchten die Wölfe ja, in diesen Steinkreis dann da rein, ne, wo das Ende da stattfindet quasi. Und dieser Unterschlupf, der ist halt wirklich auch tatsächlich angelehnt an einen echten, an ein echtes Konstrukt. Ah. Der heißt nämlich Mount Leinster, auch eben tatsächlich in der Nähe von Kilkenny in Irland. Und das war nämlich, weil du hast vorhin gerade von die History Knowledge gedroppt über diesen Cromwell. Dieser Mount Leinster war halt wirklich damals die letzte Bastion der Wölfe, nämlich genau in dem Gebiet. Und da wurde eben 1786, habe ich extra nochmal nachgeguckt, der letzte Wolf erschossen, der letzte Freilebende.
Abgefahren.
Ja. Und das haben sie da nochmal mit reingebracht, das ist genau dem nachempfunden. Da waren sie wohl echt auch vor Ort, haben sich das nochmal angeguckt, wie das aussieht. Und ja, das ist halt wohl genau dieser Höhleneingang, diesen Mount Leinster irgendwie. Ja.
Krass.
Genau, das fand ich auch irgendwie krass. Also da steckt schon wirklich viel Wahrheit dann eben drin. Also es ist wirklich nicht nur diese Geschichte um Freundschaft, Feindschaft, sondern ja, eben auch Aufarbeitung von irländischer Kultur halt. Ne? Hm. Das ist schon mit drin komplett, ja. Fand ich krass. Ja, also wie gesagt.
Eine Frage hätte ich noch.
Ja, na klar.
Tatsächlich. Weil ich habe den jetzt zweimal gesehen.
Ja.
Und beide Male, selbst beim zweiten Mal, als ich wusste, was passiert, hattest du im Finale Angst um die Figuren? Beim ersten Mal hätte ich nicht sagen können, ob alle überleben, ob irgendjemand stirbt, ob alle sterben oder sonst was.
Ich hatte mittendrin eigentlich ganz jetzt schon Angst um die Figuren. Also spätestens ab da, wo du siehst, wo die Mutter ist quasi. Mhm. Weil ich finde halt, dass die Bedrohung gerade durch das Auftreten von Cromwell so zunimmt, dass du mit allem rechnen musst. Weil es werden ja, selbst in der ersten Szene wird ja quasi schon jemand angeschossen, der nichts dafür kann, ohne jetzt zu spoilern, so. Also, dass Charaktere, egal ob es Mensch oder Tier, verletzt werden können, wird relativ schnell deutlich gemacht. Ist jetzt kein Game of Thrones Red Wedding, aber du merkst, aber, ne, dass man Pfeil irgendwo reingeschossen wird und so, und da jemand schon kröchelnd auf dem Boden liegt, kommt schon vor. Also, der Film, finde ich, macht schon deutlich, dass da alles passieren kann, deswegen ja, definitiv. Also, ich wusste auch nicht, ob da am Ende jeder rauskommt, nochmal heil rauskommt, quasi.
Deswegen, ja. Ich finde das Finale ganz, ganz großartig. Rein spannungstechnisch.
Ja, ja, absolut. Wie gesagt, die Spannungsschraube ist mega, weil die wirklich kontinuierlich ist und du hast dann halt quasi so bis zum Mittelpunkt, wo dann Cromwell auftaucht, bist du so ganz halt so, ja, okay, das kann schwierig werden, so, da die Fronten zu klären und so weiter, okay. Aber sobald er dann auftaucht und quasi klar gemacht wird, um was es eigentlich geht, also was seine Intention ist, wie drastisch dann auch die Maßnahmen sind, die er ergreifen will. Ab da nimmt das Ganze halt nochmal einen krasseren Aufbau. Und das mündet ja dann eben in diesem Finale. Und ja, wie gesagt, ich fand auch, also ich wusste auch nicht, ob das am Ende für alle gut ausgeht. Nee, auf keinen Fall. Ich hätte auch fast mit gerechnet, dass mindestens eine Figur hops geht von der guten Seite quasi. Also ja, das war schon auf jeden Fall gegeben.
Nice.
Ja, also wie gesagt, letzten Endes absoluter Pflichtfilm also würde ich jetzt mal sagen, für alle Animationsfreunde. Toll erzählt, toll animiert, fantastischer Score, liebenswürdige Charaktere, toll gesprochen. Ich glaube, die Sprecherin von der Meth hatte, glaube ich, vorher auch noch nie eine Rolle, so die erste Rolle gewesen. Machen sie alle super. Das sind ja auch die Robin, also die Sprecher von Robin und Meth waren auch die einzigen, die zusammen sprechen durften. Also normalerweise machst du ja so Synchroarbeiten meist allein in der Kabine irgendwie. Die durften das zusammenspielen, damit auch diese Harmonie besser funktioniert. Ich finde, das merkt man auch.
Funktioniert so gut.
Das klappt sehr, sehr gut, genau. Ja, wie gesagt, an sich eine relativ simple Geschichte, aber einfach sehr spannend erzählt, sehr stringent erzählt, keine Längen. Wie gesagt, man kann sich ein bisschen vielleicht daran stören, dass das Finale halt, also die Auflösung zu kleinteilig ist, dem einen oder anderen dafür, dass er vorher ein paar Türen noch mehr aufmacht. Für mich passt es halt, wie gesagt, weil ich finde, dass er sich da treu bleibt und eigentlich, wie gesagt, auch nichts anderes verspricht die ganze Zeit über. Ja, einfach eine schöne, rührende, spannende Geschichte eben über Verstehen, aufeinander zugehen und eben diese Aufarbeitung eben, die noch drin steckt, ne, fand ich jetzt auch dann rückwirkend mit den Infos, die man noch so eingelesen hat, echt richtig, richtig spannend, dass sie sich da wirklich auch der irischen Folklore so detailgetreu nähern, sag ich mal, ja.
Und es freut mich, dass du jetzt auch Bock auf die anderen Filme hast.
Definitiv.
Dir wurde bei Letterboxd ja auch schon Breadwinner vom gleichen Studio empfohlen.
Ja, genau, das schrieb mir ein Follower bei Letterboxd, genau. Der auf Netflix, glaube ich, zu sehen
genau.
ist. Aber ich will jetzt unbedingt halt vor allem die ersten beiden dieser Irland-Trilogie sehen. Ja.
Song of the Sea hatte ich auch lange auf der Liste, aber dann für einen Schaubefehl für dich. Aber dann wirst du den ja irgendwann bei Zeiten nochmal selbst nachholen. Der ist Er ist niedlicher. Der ist noch mehr Kinderfilm.
Okay. Aber den ersten kennst du gar nicht.
Nee, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Okay.
Aber werde ich mir auch noch mal bei Zeit gönnen. Dann jetzt nur noch zur abschließenden Frage. Findest du denn, dass Wolfwalkers bei den Oscars übergangen wurde? Denn der war für den Oscar 2021 nominiert.
Ja.
Zusammen mit Die bunte Seite des Mondes, Onward, Shaun the Sheriff 2 und Soul.
Und da es wie die Disney-Parade war bei den Oscars, war ja klar, was gewinnt.
Soul hat gewonnen, ne?
Ja, ja genau, ja. Ich fand Soul auch super, gar keine Frage. Aber ja, also ja, doch schon. So, es ist zwar auch eine konventionelle Story, also rein von der Geschichte her, die über Wolfwalkers erzählt wird, das hätte ich auch Disney zugetraut, dass sie das so einfach vom Grundprinzip erzählen so.
Mhm.
Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes per se, aber trotzdem, der ganze Animationsstil, der Score, der Spannungsaufbau, das ist was, trotzdem was Eigenes. Also ich finde schon, dass du bei den Machern hier merkst, so, dass da eine eigene Vision hintersteckt. Das ist ein ganz eigener Stil. Wie gesagt, eine andere Ernsthaftigkeit auch. Also ich, ist schwierig jetzt immer so zu sagen, vielleicht ein Vergleich, aber also Wolfwalkers hätte es schon verdient gehabt, finde ich, ja.
Gut, dann sind wir da auf einem Level.
Ja, dann, das waren die Wölfe. Mal niedlich, mal bissig und ähnliche Eigenschaften haben auch die Tiere in deinem Film.
Die sind nicht niedlich.
Mal niedlich, mal bissig, mal springend, mal seilend. Ich habe dir den Schrecken eines jeden Arachnophobikers gegeben.
Das ist witzig, weil der Film heißt Arachnophobia.
Ha!
als direkt in den 10 Minuten, nachdem du mir diesen Schaubefehl gegeben hast, habe ich meiner Partnerin gesagt, den guckst du nicht mit mir. Die hat nämlich durchaus krasse Angst vor Spinnen.
Okay.
Der Film, dementsprechend habe ich ihn, wie es sich gehört, an einem Montagmorgen geguckt. Es ist ein Horrorfilm, die werden hier regelmäßig montags morgens geschaut. Der Film ist aus dem Jahre 1990, Regie geführt hat Frank Marshall. Der Name kam mir bekannt vor, interessanterweise hat er aber gar nicht so viel gemacht in der Regiearbeit. Der hat noch Kongo, diesen, was ist denn das? Fantasy-Film? Weird Sci-Fi?
Horror, Action.
Seltsam. Ein ganz seltsamer Film.
Ist ja ein Guilty Pleasure von mir.
Ja, ich komme ich gleich zu. Ich habe den auch irgendwann noch mal bei Kabel 1 oder sowas gesehen. Der fällt für mich halt in die gleiche Kategorie wie Der Geist und die Dunkelheit. So damals irgendwie vielleicht 2-3 Mal gesehen, kannst dich an nichts erinnern. Den wollte ich übrigens André eigentlich als Schaubefehl für heute geben, aber er kannte den schon. Da muss ich den irgendwann mal so nochmal nachholen.
bei Kongo habe ich mir extra die US-Blu-ray bestellt, weil den gibt es in Deutschland nämlich bis heute nicht.
Tja, kommen wir gleich auch noch zu einer schönen Sache. Und Frank Marshall hat noch Überleben mit Ethan Hawke gedreht. Im Cast haben wir Jeff Daniels als Hauptfigur, Harley Jane Cusack als seine Frau, John Goodman als, es ist ja nicht wirklich Redneck, aber schon so ein bisschen Hinterwäldler-Kammerjäger.
Ja, es ist schon sehr
US-Dorf.
Ja.
Und Julian Sands als Experte für alles Spinnartige. Interessanterweise hat der Film sogar einen Award gewonnen. Den Saturn Award für Jeff Daniels als besten Hauptdarsteller in einer Genreproduktion. Andere.
Okay.
Ja, okay.
Ich mag ja Jeff Daniels. Also ich sehe ihn immer gerne und der hat irgendwie auch eine gewisse Spielfreude und die kann man auch hier, glaube ich, nicht absprechen.
Nee. Im Stream gibt es den Film nur zu kaufen und zu leihen auf den gängigen Anbietern. Ich habe ihn jetzt bei Apple TV Plus mir geliehen. Es gibt diverse DVDs, aber auch hier, wie bei Kongo, es gibt nur eine Blu-ray und die wurde in den USA hergestellt. Zumindest laut der UFDB.
Oh.
André, wenn du das Fakt checken möchtest, tu es gerne, aber das ist das, was auf der Quelle stand.
Ich glaub dir das.
Danke. Auf der IMDb hat der Film eine solide 6,5, auf Letterboxd eine ebenfalls solide 3,2. Ich hatte einen launigen Tierhorror erwartet. Du hattest mich ja schon so ein bisschen
dank dem Trailer.
Du hast mich ja schon so ein bisschen vorgewarnt. Also ist, dass der Film nicht annähernd so albern ist wie A Wreck Attack. Aber ich habe ihn irgendwie, also ich habe ihn dann als realistischer irgendwie eingestuft, aber noch lustig. Und du meinst ja, guck dir ruhig mal den Trailer an. Der Trailer ist ein ideales Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die richtige Musik einsetzt. Denn der Film gleich dazu vielleicht noch ein bisschen mehr, hat so ein paar flapsige Sprüche, die sind alle im Trailer und mit lustiger Musik unterlegt.
Ja.
Und sofort hat man das Gefühl, man schaut sich gleich eine Horrorkomödie an.
Die Goonies mit Spinnen.
Ja, so in etwa. Meine Inhaltsangabe kommt wie immer aus der UFDB, diesmal geschrieben von Dennis O. im Jahre 2001. Irgendwo im Dschungel stirbt ein Fotograf an einem seltsamen Fieber. Sein Leichnam wird in eine Holzkiste gesteckt und per Luftfracht in die USA geschickt. Was niemand ahnt, der Mann wurde von einer äußerst aggressiven Spinnenspezies getötet, von der ein Exemplar unbemerkt mit in die Kiste gekrabbelt ist. Der hochgiftige Achtbeiner landet schließlich in einer kalifornischen Kleinstadt, wo er sich schnell mit einer anderen Spinne paart und jede Menge Nachwuchsspinnen auf die Bevölkerung loslässt. Ich finde, Nachwuchsspinnen ist ein schöner Begriff.
Ich finde der hochgiftige Achtbeiner.
Die ersten Todesfälle lassen nicht lange auf sich warten. Der Arzt Jennings, der zum Zeitpunkt des Geschehens gerade in die Stadt gezogen ist, wird misstrauisch ob der plötzlichen Häufung von Herzanfällen und geht der Sache auf den Grund. Was er herausfindet, lässt ihm buchstäblich die Haare zu Berge stehen, denn Jennings leidet unter Spinnenangst. Unter Arachnophobie. Das ist auch so ein typisches Ding. Weißt du, jeder seltsame englische Filmtitel wird eingedeutscht. Nur Arachnophobia, wo man einen Buchstaben hätte austauschen müssen, der bleibt auf Englisch.
Ja, eben. Und da war es ja so nah dran, da wissen die Leute ja, was gemeint ist. Da müssen sie sich nicht extra.
Natürlich. Mal so ein bisschen durchgehen. Ich war am Anfang schon ein bisschen erstaunt, wie lange man im Dschungel verbringt. Der Film dauert nicht unbedingt lang. Der geht so seine 1,50, wenn ich mich nicht täusche. Aber am Anfang sind das schon so gut 10, 15 Minuten, die wir im Dschungel verbringen. Am Anfang fand ich das auch noch cool, weil man hat unfassbar. Also es ist so dieses typische End-80er, Anfang 90er Opening-Credits-Ding. Nicht nur, dass nicht nur die Namen eingeblendet werden, sondern dass man irgendwelche geilen Helikopter-Shots hat, während sie da über den Amazonas oder wo sie auch immer sie da längs fliegen, hat man eine wunderschöne Naturaufnahmen. Ich bin ja auch großer Natur-Doku-Fan. Dementsprechend fand ich das eigentlich ganz geil. Und dann ist halt die Story, dass sie eine Art Becken gefunden haben, eine Art Höhle, die vorher nie so richtig erforscht wurde und wo sie mit lustigen Trichtern neue Tierarten einfangen wollen. Und dabei ist halt dieser eine Fotograf, der aus der besagten Kleinstadt kommt und der da nun seine Fotos macht und von der Spinne gebissen wird. Das hätte man theoretisch, glaube ich, so in, ja, 5 Minuten erzählen können, aber der Film denkt sich, ne, lass mal hier noch eine Viertelstunde länger rumpimmeln. Da fällt aber auch schon eine Sache auf. Man regt sich ja heute gerne über Jumpscare-Fests auf. Also Filme, die im Grunde genommen nur Horrorfilme sind, weil sie andauernd einen erschrecken. Ich stelle die vage Theorie auf, dass Arachnophobia da der Urvater ist. Also, wie häufig es Jumpscares oder gefakte Jumpscares in diesem Film gibt, ist, oder halt angetäuschte, das ist schon beachtlich und auch rein filmhistorisch schon irgendwie spannend, dass das schon in den 90ern etwas war, was vermehrt eingesetzt wäre, noch zu wenig gesagt. Das macht der Film schon ziemlich krass und ziemlich häufig. Ich glaube, der Unterschied aber zu den heutigen Filmen, nenn mir mal irgendwie einen Film, der nur funktioniert, weil ein Jumpscare-Fest ist. Da kennst du doch mit Sicherheit 10.000.
Naja, ein random Blumhouse-Film, ne? Die ganzen.
Danke.
Vielleicht nicht Conjuring selbst, der ist ja noch relativ hochwertig, aber die ganzen Spin-Offs locker, Annabelle, die ganzen Quatsch, Ouija, diese ganzen, ja, Blumhouse-Dinger.
Wobei ich Ouija 2 sehr, sehr gerne mag.
Aber ja, der zweite ist aber auch nur gut, weil sie den Regisseur gewechselt haben.
Weil Flanagan.
Ja, aber das sind eben solche Filme, die ja hauptsächlich durch Jumpscares existieren überhaupt.
Und ich glaube, der große Unterschied zu diesem Film ist halt, dass Arachnophobia sich durchaus für seine Figuren interessiert und durchaus weiß, wie man Atmosphäre aufbaut. Denn nicht nur, dass diese ganze Komödien-Ecke halt komplett gefaked ist und außer John Goodman, der für ja, insgesamt Screentime, Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie so, halt mal ein paar coole Sprüche klopfen darf, ist der Film halt einfach stellenweise auch super gruselig, weil es super, super eklige Bilder gibt. Und ich habe keine Angst vor Spinnen. Ich bin nicht arachnophobisch. Aber meine Fresse, diese Kokons und wenn die Spinne da aus der Dusche kommt und alles, das ist halt schon echt ekelhaft, Mann.
Wie lange hast du noch den Film nicht mehr geduscht?
2 Minuten. Es war Duschtag.
Du wolltest es direkt wissen, ja.
Ja, direkt mal gucken. Ja, kommt da was raus? Und du meintest ja schon, dass du glaubst, dass dieser Film bei vielen Leuten Arachnophobie ausgelöst hat. Ich kann das absolut nachvollziehen.
Oder zumindest gefestigt, sag ich mal. Ja.
Ja. Ich kann das absolut nachvollziehen. Hätte ich den früher geschaut, wäre das, glaube ich, auch nicht so gut gewesen. Das war so einer dieser Filme, ähnlich wie halt ein Kongo oder ein Der Geist und die Dunkelheit. Die waren in der Fernsehzeitung, die meine Eltern damals zu Hause immer hatten, immer mit Maximalpunktzahl und guter Horrorfilm. Und ich dachte mir, ja, das muss eigentlich ganz cool sein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich den nicht als kleiner Steppke geguckt habe. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel, hatten wir auch vor kurzem Tremors dagegen haben. Tremors ist ja irgendwo noch unter, also naja, der hat so seine Horrorelemente, aber hat dann mehr dieses, was du meinst, dieses Goonies-Flair. Und ich finde, das geht Arachnophobia halt ab. Das ist ein astreiner Grusel- und Horrorfilm.
Also der einzige Comic Relief des Films, wirklich Comic Relief des Films, ist ja John Goodman.
Ja. Und der ist halt nicht viel da.
Und der ist halt nicht so viel da, wie vor allem auch der Trailer es einen vermuten lassen würde.
Ja. Genau. Und was auch einem der Name vielleicht suggerieren würde. Jetzt weiß ich nicht, wie groß John Goodman in 1990 war, aber
ich glaube schon, das war so, also ja.
War schon ein etablierter Name.
Mhm. Ja.
Die ganze Story dann rund um Jennings als neuer Arzt fand ich irgendwie dafür, dass es klar war, wo darauf das hinausläuft und du konntest wirklich jeden Storybeat, konntest du 5 Meter gegen den Wind riechen, aber es war trotzdem irgendwie immer unterhaltsam. Und man hat den gern zugesehen. Ich glaube, das ist in erster Linie Jeff Daniels, der da anscheinend wirklich Bock drauf hatte. Aber auch zum Beispiel, mir fällt gerade nicht der Name seiner Nachbarin ein, die ja seine erste Patientin wird. Das ist einfach eine grundsympathische Frau. Und die Dialoge sind so schön geschrieben, dass man das dann als klar wird, okay, die wird den Film nicht überleben. So, ich mir dachte, auch schade. Und das ist etwas, was für so eine Art Film enorm wichtig ist, dass man wirklich so denkt, ach, ist ja jetzt ärgerlich, dass diese Figur stirbt. Natürlich hast du dann auch den Gegenpart, wo man sich freut, dass die Figuren sterben. So dieser arrogante andere Arzt, so dieses, das haben wir immer schon so gemacht, das bleibt so. Den fand ich es jetzt nicht unbedingt schade. Aber insgesamt ist diese Riege an Figuren, die in diesem Dorf da rumdödeln, schon irgendwo echt sympathisch.
Durchaus, ja. Und wie du schon gesagt hast, der Film nimmt die Figuren halt auch ernst, ne? Also ja. der nimmt, was man nicht erwarten würde, finde ich, per se. Gerade weil der Anfang, ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, der Anfang, wie ausladend der anfängt, ne? Mhm. Ich meine, da ich finde, beim Anfang merkst du, finde ich, immer so ein bisschen, dass das Spielberg mitproduziert hat.
Ja, schon.
Also du denkst irgendwie ganz halt, jetzt kommt hier so ein, gleich kommt irgendwie Indiana Jones von rechts in den Wald georgelt irgendwie.
Es ist halt auch, die Ausstattung im Wald ist halt mega gut.
Ja, ja, eben. Der Film, der macht, der gibt sich schon Mühe, so. Auch alles Hand, ist ja auch alles handgemacht und so, ja. Ja.
Die Spinnenattacken an sich sind dann halt, ja, sehr jumpscary oder eben schön eklig, wenn, oh, dieses, wenn die Spinne in den Helm von dem Football-Typen krabbelt. Alleine das ist halt so, das ist halt mega ekelhaft. Und ja, was ich dann so ein bisschen seltsam fand, war zum Beispiel dieser Umweg mit dem Spinnenprofessor, dass er da anruft und der schickt erstmal den Hiwi. Und der ruft dann wieder den Professor an, weil, oh, ist doch ärgerlich. Und dann kommt der Professor doch. Das sind dann immer so, da verstehe ich das Drehbuch nicht. Aber das sind halt dann, okay, dann sind es halt 10 Minuten irgendwie. Die nimmt man mal irgendwie mit. Aber dann kommt es zu einem, ja, explosiven Finale, mit, ich glaube, einem der größten Lucky Shots der gesamten Filmwelt, wenn er da ist es die Mama oder Papa Spinne? Das habe ich irgendwie nie so richtig gerafft, wer da jetzt was ist. Ist einfach alles ekelhaft.
Ja, Ekelspinne. Ekelspinne 1, Ekelspinne 2.
Ja, wenn er die mit dem Holzbrett da durch die Gegend pfeffert und die genau brennend auf das Nest fliegt, wenn ich mich richtig entsinne. Das war schon irgendwie, da habe ich ein bisschen gelacht, weil es halt ein bisschen albern war. Aber das sollte da auch sein. Und Jeff Daniels alleine da in dem Keller, wie er gegen seltsame Spinnen kämpft, das ist schon gut. Auch wie überrannt das Haus dann am Ende ist. Ah, und das Drehbuch hat mich an der Nase rumgeführt. Weil es wird ja eigentlich etabliert, dass die Spinnen, oder es wird einem sehr stark suggeriert, dass die Spinnen in der Scheune sind. Und am Ende ist es ja nicht so. Sondern. Und das ist, glaube ich, ganz gut, um diesen Film zusammenzufassen. Das ist nichts Großes. Aber es ist cleverer, als man es vielleicht für diese Art von Film erwarten würde. Und das zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, dass ich so denke, ja, okay, du bist doch cleverer, als ich vermutet habe. Und das fasst diesen Film ganz gut zusammen. Ich glaube, wenn man weiß, worauf man sich einlässt, dann kann der einem unfassbar viel Spaß machen. Ich wurde jetzt so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und weil da eben auch gut eklig für mich teilweise war, werde ich den so schnell nicht wieder gucken. Aber es ist, den würde ich zum Beispiel noch eher mal wieder einlegen als ein Tremors, weil der einfach für mich unterhaltsamer und flotter war.
Aber also, eigentlich ist ein, wenn man jetzt deinen ganzen Talk mal, wenn man immer das Wort Arachnophobie rausschneidet und vielleicht noch Spinnen,
ja,
dann könnte man auch meinen, du sprichst über Tremors.
Für dich vielleicht.
Also rein von den ganz objektiven Versatzstücken. Du sagst, es ist ein Film, der eine gewisse Ernsthaftigkeit mitbringt, wo einem die Figuren nicht egal sind, der aber auch eklig ist. Das sind alles Versatzstücke, die passen auf Tremors genauso.
Für dich. Ich fand bei Tremors die Figuren unfassbar ätzend in erster Linie.
Ja, okay. Aber
nur weil ihr den bei Devils and Demons im Groupwatch hattet jetzt.
Das hat damit nichts zu tun.
Nein, nein.
Tremors ist sowieso super. Nicht nur, weil wir ihn im Groupwatch hatten. Nein, aber so von dem Versatzstück her muss ich ganz dazu, ja, irgendwie ist es eigentlich auch Tremors. Aber gut, dir liegen einfach Spinnen besser als Würmer. Das haben wir jetzt festgestellt.
Vielleicht.
Ja, aber wie du schon festgestellt hast, ich finde auch immer noch, das ist ein Film, der durch seine Wertigkeit vor allem performt. Mhm. So. Der könnte halt viel trashiger sein. Ist er aber nicht.
Ja.
Und das rechne ich dem immer wieder hoch an, dass er wirklich halt es schafft, einen im Grunde Monster-Creature-Feature-Film aufzuziehen, fast wie so ein Thriller irgendwie. Weil es geht ja, ne? Also lange Zeit tappen sie auch im Dunkeln. Natürlich weiß man als Zuschauer, wo es hingeht, aber.
Und sie sind ja auch durchaus schnell auf der richtigen Fährte.
Genau. Aber dieses ist ja fast schon so investigierend, Crime Hunt for the Spiders. Das ist ja, es hat so eine. Also es ist alles, das könnte salopper sein, aber der Film nimmt halt seinen Spannungsaufbau genauso ernst irgendwie wie die Thematik. Und deswegen funktioniert der für mich auch nur. Mhm. Wer das halt, also ich mag ja auch Eight-Ledged Freaks, also hier Wreck Attack, mag ich auch, aber es ist ein ganz anderer Film.
Ja.
Also ein ganz anderer Film. Da kommt dann unsere halt.
Oh, warte mal. Zweiten oder dritten Folge?
Ja, ganz früh.
Damals.
Ja. Ne, da hast du halt Spinnen, die so groß sind, dass sie irgendwann so Autos umkegeln oder hinter Motorrädern herjumpen auf der Wüste so. Aber das ist halt nicht, also das finde ich dann, ist nicht mehr eklig. Also es ist einfach nur, dann ist es übertrieben, es ist halt ein Monsterfilm so. Aber das hier ist ja sehr real tatsächlich.
Ich glaube, daher kommt auch dieses die Spinnen sehen ja noch nicht mal besonders böse aus. Die sind relativ klein und dünn.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, was das Ganze schon noch ein bisschen gruseliger macht.
Naja, nur die Dschungelspinne ist halt das fette Vieh. Ja.
Nee, aber insgesamt ein rundes Ding, würde ich sagen.
Sehr schön. Sehr schön, freut mich.
Nice. Möchtest du denn beginnen mit dem Film fürs nächste Mal?
Das mache ich doch sehr gerne. Und zwar habe ich meinen Film rausgesucht, der jetzt gerade auch wieder in ein paar Mündern war. Ich möchte sagen in allen, aber Er hat einen Re-Release erfahren. Mhm. Und da habe ich mal geguckt, kennt denn der werte Herr Holm, der böse Herr Holm, meine ich natürlich, kennt der böse Herr Holm den? Und nein, du kennst ihn tatsächlich nicht.
Außer ich habe ihn nicht gelockt, wer weiß.
Außer es ist nicht gelockt, würde mich wundern, aber ich bin mir recht sicher, dass du den nicht gesehen hast. Es ist ein Klassiker, ein moderner Klassiker, kann man sagen. Aber ich denke, das ist ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Und daher wirst du das jetzt tun. Für die kommende Folge schaust du bitte diesen.
Ah ja, kenne ich nicht aus, aus inzwischen, glaube ich, bekannten Gründen. Auch wenn es nur Drehbuch war, ne?
Ja.
Ja, True Romance. Einer der Lieblingsfilme von Pascal, wenn ich mich nicht täusche.
Ich glaube, ja.
Mit Christian Slater und Patricia Arquette. Hm. Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, Brad Pitt, Christopher Walken. Der Cast ist schon absurd. nach einem Drehbuch von eben Quentin Tarantino. Dementsprechend schauen wir mal. Ich bin nicht abgeneigt. Schauen wir. Also,
das ist ein guter Anfang.
Gucken wir mal. Mir ist mal aufgefallen, ich habe gar nicht so viele Christopher Walken-Filme gesehen.
Das ist eigentlich immer so ein, das ist ja auch so ein Running Gag, ne? Also im Grunde musst du viele Christopher Walken-Filme gesehen haben, weil er quasi überall mitspielt. Zumindest so, vor allem so 80er, 90er.
Ja, aber ich habe zum Beispiel neulich zum ersten Mal
kaum wegzudenken.
Eigentlich in Vorbereitung auf einen Podcast, bei dem ich dann coronatechnisch leider nicht teilnehmen konnte, habe ich Batmans Rückkehr zum ersten Mal gesehen.
Ja.
War auch so, ja, warte, da spielt er mit. Wo hast du ihn noch gesehen? Keine Ahnung, seine Stimme in Das Dschungelbuch.
Sleepy Hollow?
Ja, da noch. Oh, den muss ich auch mal wieder gucken. Großartig. Ja, nee, bin ich gespannt. Ich musste eben gerade so ein bisschen schmunzeln bei dir, denn der Film, den du heute bekommst, trägt Sing im Namen. Aber.
Bazinga? Entschuldigung.
Ich bin auf diesen Film durch Coda gekommen. Den haben wir ja beide gesehen jetzt.
Ja.
Und mir kam der eine Schauspieler bekannt vor. Nämlich aus diesem wunderbaren Film, wo ich sehr gespannt bin, was du dazu sagst.
Ah. Sing Street.
Genau. Denn der wird ja sehr, sehr geliebt. Und ja, schauen wir mal.
Von wem?
Von vielen, wirklich. Also guck mal bei Letterboxd, den finden ganz viele ganz, ganz großartig.
Oh, 4,0.
Ja.
Chris gibt 4,5.
Grüße.
Patrick von Bahnhofskino gibt 2,5. Grüße. Ach so, von John Carney, ja. Okay.
Genau.
Ja, okay.
Und der, das männliche Love Interest von Coda spielt hier halt die Hauptrolle.
Ah, ja, okay.
Und hier hat er auch den Hauttyp Alpina Weiß.
Sehr gut. Ach, hier mit Lucy Boynton, ja, okay. Kennt man ja auch. Die hat auch viel Horror gemacht, das weiß ich. Ja.
Natürlich genau. Weißt du das.
Die hat diesen Apostel gemacht von Netflix hier, der Gareth Evans. Diesen Black Coats Daughter, übrigens Geheimtipp, wer den nicht kennt. 2015, super spannender Horror-Thriller mit Emma Roberts in der Hauptrolle. Da war sie nämlich genau drin. Ja, genau. Und dieser I'm the pretty thing that lives in the house. Auch Netflix. Also zwei Netflix-Horror-Produktionen, ja.
Okay.
Daher kenne ich sie auf jeden Fall. Und Bohemian Rhapsody, ja gut, okay, klar auch. Aber ich kenne sie vor allem aus den Horror-Dingern. Ja, okay, bin ich gespannt.
Ja, ich glaube tatsächlich
Ach, guck mal, es geht schon wieder nach Irland.
Richtig. Dublin. Das war so ein bisschen das okay, thematisch passt das schon irgendwie dazu.
Also ist aber, also ist Coming of Age, ne?
Das genau, ist es ist eine Coming of Age-Geschichte mit 80s Synth-Pop oder ja nicht mehr Synth-Pop, aber guter Musik, würde ich mal spontan sagen, der selbst du nicht abgeneigt bist.
Was soll das denn heißen?
Ich hasse Musik.
Was? Also wenn die kein Post-Death-Metal machen, dann nicht so.
Aber auch nur Post.
Mal gucken. Also jetzt habe ich gerade diesen Metal Lords auf Netflix geguckt. Und da reden sie die ganze Zeit davon, dass sie eine Post-Death-Metal-Band haben. Sie klingen aber irgendwie wie AC/DC mit ein bisschen harscheren Vocals. Und ich mir denke, egal. Der war ja nicht gut.
Er ist halt nach Death-Metal halt.
Ja, der war nicht gut, der Film. Kurz noch für die ZuhörerInnen da draußen, falls ihr wieder mitschauen wollt natürlich. Mhm. Ich habe auch geschaut, Sing Street gibt's tatsächlich nur bei Apple. Zum Leihen. Ansonsten, wenn ihr den woanders irgendwie habt, physisch oder so, weiß ich nicht, müsst ihr da gucken. Und True Romance, wie gesagt, ist gerade eine Neuauflage rausgekommen. Den gibt es nämlich, soweit ich das weiß, nämlich gar nicht im Streaming.
Ja, dann ich überleg mir da was.
Nein, gibt's nicht, aber ich leide den sonst einfach.
Ah, das Klärchen. Machen wir das so.
Das kriegen wir hin. Also ja, True Romance müsstet ihr euch selbst irgendwie physisch besorgen. Und Sing Street gibt's bei Apple, wenn ihr für die nächste Folge mitschauen wollt.
Nice. Dann, lieber André, war es mir wie immer eine Freude, mit dir aufzunehmen.
Es war ein Fest.
Und es freut mich wirklich, dass du den Film so toll fandest. Der er liegt mir sehr am Herzen.
Ich weiß, das hat man gemerkt.
Und dann bin ich mal gespannt, was beim nächsten Mal bei den bei der wahren Straße, bei der True Street.
Bei den singenden Romanzen.
Ja, die singenden Romanzen oder die wahren Straßen, schauen wir mal.
Und die Wolfsspinnen.
Die Wolfsspinnen. Das ist eindeutig der Titel für die heutige Folge.
Definitiv, ja.
Ich hoffe, die ZuhörerInnen hatten genauso viel Spaß an unserem Schwachsinn, den wir hier so betreiben. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.